Das Ende der Expedition von Gerhard Höbert, gelesen von Ilona Picher-Höbert. Da war wieder dieser penetrant beißende Geruch in seiner Nase. Er drängte sich als erstes in sein Bewusstsein, als er aus einem unruhigen Schlaf hochschreckte. Er öffnete die Augen und sofort blendete ihn der allgegenwärtige weiße Dunstschleier, der seit Wochen über allem hing und der das Licht der Morgensonne zerstreute, so daß es aus allen Richtungen zu kommen schien. Nur die vereinzelt wachsenden Schilfrohre schnitten als scharfe Silhouetten schwarze Streifen in das erste Bild des Tages. Er rappelte sich auf und spuckte den Schlamm aus, der ihm in den Mund gedrungen war. Seine Kleidung klebte nass an seiner Haut, seine Haare auf der Stirn, und noch ehe er aufrecht saß, stieg in heißen Wogen die Erinnerung in ihm hoch. Gleichzeitig begann sein Instinkt mit der Rationalisierung und Selbstimmunisierung. Gnadenschuss kam ihm in den Sinn, aber das erschreckte ihn noch mehr. Nein, Sterbehilfe, hatte er gemeint, und es war zu ihrem Besten. Jeden Euphemismus, der ihm als Synonym für Töten in den Sinn gekommen war, hatte er die letzten Tage geistig durchgekaut, bis er schal und wirkungslos geworden war und er ihn fallen lassen musste. Er wusste genau, dass es Mord war. Mord aus niederen Motiven. Sein Magen knurrte. Eine willkommene Ablenkung, auf die er sich zu konzentrieren versuchte. Er sollte sich um sein Überleben kümmern und nicht um irgendwelche irrationalen Schuldgefühle. Aber der schwere Stein in seiner Brust verschwand nicht. Er sah sich um, überall Schilf, jede Menge Strohhalme, an die er sich hätte klammern können, aber keiner davon half, seinen Fehler ungeschehen zu machen. Der Aberwitz daran war, dass er diese Schuld auf sich geladen hatte, nur um damit schließlich sein eigenes Leiden zu verlängern. Niemand würde ihn finden, niemand würde ihn hier suchen. Er hätte sie genauso gut am Leben lassen können. Dann hätten Proviant und Wasser statt 4 Tage für ihn eben 2 Tage für sie beide gereicht, und er hätte es ebenfalls schon überstanden, gemeinsam mit ihr, ohne sein Karma zu belasten. Dabei hatte alles so großartig begonnen. Ein spannendes Abenteuer schien vor ihnen zu liegen, als sie vor 5 Wochen aus dem Schiff gestiegen waren, um im Auftrag ihres Medienkonzerns endlich dieses unbekannte Land zu kartieren und einen ausführlichen Bericht für ein Magazin darüber zu verfassen. Neue Siedlungsgebiete, neue Rohstoffe, neue Tier- und Pflanzenarten, das alles hatte auf sie gewartet. Und natürlich der Ruhm, der mit der ersten Expedition in neues Terrain immer verbunden war. Aber dann war einer nach dem anderen ihrer Begleiter verschwunden. Scheinbar grundlos, vor allem aber spurlos. Am Ende gab es nur noch sie beide. Verzweifelt, abgemagert, spindeldürr und verwahrlost waren sie durch den endlosen Sumpf gestolpert. Mit jedem Riss in ihrer Kleidung, mit jeder Wunde auf der Haut war die Zivilisation mehr und mehr von ihnen abgefallen. Gekleidet wie Lumpensammler hatten sie schließlich mit den steigenden Strapazen jegliches Mitgefühl füreinander verloren. Zumindest hatte er keines mehr für sie. Was sie empfand, lag jenseits seiner Vorstellungen. Sein eigenes Überleben stand ganz oben auf seiner Agenda, und da waren ihm ihre Bedürfnisse nach Wasser und Nahrung schließlich wie eine vermeidbare Schikane erschienen. Der blinde Aktionismus, der sie den Hürdenlauf durch dieses weglose Gelände aus abgestorbenen Bäumen, bodenlosem Sumpf und scharfkantigem Schilf in Kauf nehmen ließ, in der Hoffnung, die Richtung zum Schiff zurückzufinden, war anstrengend genug. Der permanente Nebel erzeugte einen zusammenhanglosen Raum, der trotz der gleißenden Helligkeit keine Orientierung am Sonnenstand ermöglichte und sie absichtlich und zielsicher in die Irre zu leiten schien. Nach jedem Schritt hätte vor ihren Augen der Strand mit dem Schiff auftauchen können, oder es hätte sich mit jedem Schritt weiter und weiter entfernen können. Vielleicht war es nur wenige Meter entfernt. vielleicht aber auch 100 Meilen. Bilge, Fahren, Schilf, alles tauchte aus dem Nichts auf, zog an ihnen vorbei und verschwand wieder ins Nichts, während sie mechanisch Fuß vor Fuß setzten. Immer wieder waren die Umrisse des Schiffes im Nebel aufgetaucht und immer wieder im Näherkommen zu Baumkronen, Dornen, Büschen und Schilfgürtel zerfallen. Es war ein ewiger Wechsel zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Eine Anspannung, die ihm ihre Anwesenheit immer weniger ertragen ließ. War nicht sie schuld an ihrer Situation? Hatte sie nicht immer wieder Richtungen vorgeschlagen, in die sie schließlich gegangen waren, falsche Richtungen, wie sich jedes Mal herausstellte? Genau genommen war er von ihr selbst aus reinem Überlebenstrieb gezwungen worden, sich ihrer zu entledigen. Es war Mord, meldete sich dieses Etwas in ihm, das er seit Tagen vergeblich zu unterdrücken suchte. Er musste endlich aus dieser Gedankenspirale raus und aus diesem Sumpf. Mühsam richtete er sich auf, um einen neuen Tag, der wievielte war es wohl, dieser ewig währenden Trostlosigkeit hinzuzufügen. Er sah sich um. Obwohl er wusste, dass auch hier Frühling war, schien alles Leben in einem Winterschlaf zu liegen. Alles um ihn herum wirkte wie die tote Kulisse eines tristen Theaterstücks. Nichts davon lebte. Alles nur bemalte Pappmaché. War das schon seine Strafe? War das die Hölle? Musste er jetzt auf immer und ewig hungernd durch diese alles durchdringende Nässe stolpern, exakt am Rand der Hoffnungslosigkeit, immer nur kurz davor aufzugeben? Früher hatte er an Seelenwanderung geglaubt, aber anscheinend gab es noch eine andere Form des Karmas, eine subtilere Form der Sühne. Er erlebte sie gerade, hier und jetzt. Er wankte ein wenig und suchte auf dem rutschigen Boden Halt. Auf welcher Route war er gestern gekommen? Es sah in jede Richtung gleich aus, und von überall kam diese blendende Helligkeit, als stünde er auf einer Bühne im vollen Scheinwerferlicht, damit er von allen Seiten gut gesehen werden konnte, ohne selbst etwas oder jemanden zu sehen. Und in jeder Richtung, meinte er, standen knapp hinter der Sichtgrenze des Nebels all jene Menschen, denen er Schlimmes angetan hatte und beobachteten ihn in seinem Leiden. Ein interessiertes Publikum für das Schauspiel, das er hier unfreiwillig aufführte. Egal, wohin er sich wandte, von hinten verfolgten sie ihn und vorne wichen sie vor ihm zurück. Aber sie ließen ihn nicht aus ihrem Blick. Er war das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Er meinte, sie lachen zu hören, während ihm vor Hunger übel wurde. Er strauchelte beim Versuch, sich in Bewegung zu setzen, und fiel wieder hin. Er konnte sich kurz mit den Händen abfangen, bevor sie wegrutschten und er mit dem Gesicht auf den Boden klatschte. Der penetrant beißende Geruch des Moors drang wieder verstärkt in seine Nase und sein Mund füllte sich mit Matsch. Ihm schwanden die Sinne. Während sein Geist in Spiralen um seinen Kopf zu kreisen schien, übernahmen seine Instinkte die Kontrolle. Der Geruch war gar nicht so schlimm. Es roch nach Apfelmus. Unwillkürlich begann er zu schlucken und sein Magen füllte sich mit Moorerde. Wohlige Wärme breitete sich in seinem Bauch aus und verdrängte den Hunger. Weit weg von jeglicher Realität bedauerte er den Zeitaufwand, mit dem er durch den Sumpf gestolpert war. Wozu? Er hätte sich gleich hinlegen können und mit dem Moor eins werden. Seine Zeitung kam ohne ihn zurecht. Und eine Schlagzeile, dass ihre Expedition verschollen war, würde ihre Absatzquoten ebenfalls erhöhen. Einige Male bewegte er noch seine Beine, als würde er durch das Nichts wandern. Dann gaben auch seine Instinkte auf. Als er schließlich lange genug regungslos gelegen hatte, erwachte die Natur um ihn herum wieder zum Leben. Als erstes wagte ein Fischreiher, so stolz wie bedächtig, nach Nahrung Ausschau haltend und ohne ihn eines Blickes zu würdigen, über ihn hinwegzuschreiten, während er langsam mit dem Schlamm verschmolz.